Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Zukunft der Menschheit aus anthroposophischer Sicht vom 11.05.2004.
Liebe Freunde, jetzt haben wir schon lange Pause gehabt, ist ein bisschen etwas ausgefallen dazwischen, wenn man sich so wieder hineinstürzt in unser Thema. Der letzte Vortrag hier war eigentlich der Ostervortrag. Davor haben wir uns beschäftigt, sehr intensiv an einigen Abenden mit Dantes göttlicher Komödie und wie das noch eine Nachwirkung ist der Schule von Chartres, dessen, was als Geist in der Schule von Chartres gelebt hat. Und wir wollen uns heute ein bisschen anschauen, wie das jetzt dann weitergegangen ist, nach dem Ende der Schule von Chartres. Schule von Chartres endet so etwa um 1200 herum. Um 1200 herum stirbt Alanus von Insulis, der eigentlich der größte Lehrer von Chartres war, aber zugleich auch der letzte, kann man sagen. Es gab dann schon noch die Schule einige Zeit nachher, aber sie hat sehr schnell an Bedeutung verloren. Es sind dann einige Nachwirkungen auch noch zu finden in Orléans. Dort wirkt es noch relativ lange nach. Und eben dieses Streiflicht, das wir auch gesehen haben in Dantes göttlicher Komödie, das so in gewisser Weise eigentlich ein Auszug dessen ist, ein sehr intensiver Auszug dessen, was in der Schule von Chartres gelehrt wurde und das aber die stärksten Nachwirkungen dann im Grunde gehabt hat. Weil gerade die göttliche Komödie ist etwas, was dann sehr weite Verbreitung gefunden hat, selbst heute noch. In dieser Schule von Chartres wurde also sehr stark gepflegt, noch das platonische Denken, jenes Denken, das noch einen sehr stark bildhaften Charakter hat und im Denken noch ein Wahrnehmen der Ideen hat. Also noch eine geistige Wahrnehmung, die jetzt aber dann sehr bald verschwindet. Wir haben auch davon gesprochen, dass Mitte des 13. Jahrhunderts um 1250 herum eine Zeit der völligen geistigen Finsternis ist, wo auch sehr hohe Eingeweihte für einen gewissen, relativ kurzen Zeitraum, aber immerhin nicht hineinschauen können in die geistige Welt. Also wo eine Art Finsternis gebreitet ist über die Welt und wo ein starker Schnitt eigentlich gerade dadurch gemacht wird zwischen der Vergangenheit, die je weiter man zurückgeht, geprägt war von einem noch mehr oder minder starken hellsichtigen Vermögen vieler Menschen und einer Zeit, die jetzt kommt, wo einmal der Intellekt, der nicht geistig schauen kann, sondern der also das Eigendenken entwickelt und spekuliert vielleicht über die geistige Welt oder dann später nur mehr spekuliert über die äußere Welt, aber die den geistigen Einblick verloren hat, aber zugleich eine Zeit, in der sich vorbereitet ein neues geistiges Schauen. Und wir haben ja auch schon öfter davon gesprochen, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo das langsam beginnen muss, zumindest in einer erneuerten Form des platonischen Denkens. Aber jetzt mit dem vollen Selbstbewusstsein, das der Mensch in der Zwischenzeit entwickelt hat. Diese Zwischenzeit im 12. Jahrhundert, wo das geistige Schauen auch für hohe Eingeweihte verschwindet, das ist zugleich auch die Zwischenzeit in etwa Ende der Schule von Chartres und dem Neubeginn, der dann mit der Scholastik geschaffen wurde. Natürlich, die Scholastik gab es schon vorher, sie hat schon vorher begonnen, aber jetzt so etwa Mitte des 13. Jahrhunderts herum beginnt eigentlich die Blütezeit der Scholastik, also mit Denkern wie dann namentlich Thomas von Aquin als dem führenden Denker. In der Zwischenzeit, zwischen Ende der Schule von Chartres und Beginn dieser Hochblüte der Scholastik, gibt es eine kurze Zeit, in der die bedeutendsten Lehrer der Schule von Chartres bereits eben über die Schwelle des Todes getreten sind, sich bereits in der geistigen Welt befinden und in der aber diejenigen Seelen, die dann prädestiniert waren, die Scholastik voranzutreiben, wo die noch nicht heruntergestiegen waren auf Erden, wo es also sozusagen eine Art geistiges Zusammentreffen gibt, etwa also im Beginn bis Mitte des 13. Jahrhunderts ist das, wo also zusammenkommen diese Seelen der Schule von Chartres, die also noch ganz dieses platonische Denken sich mitgebracht haben und wo heruntersteigen jetzt die Seelen, die in sich tragen einen Impuls, dieses logisch-aristotelische Denken in der Scholastik dann zu entwickeln. Und es entsteht also ein sehr starker geistiger Austausch, wie das an sich ja immer passiert. Nicht? Wenn Menschen sterben, gehen über die Schwelle und begegnen dabei immer wieder Menschenseelen, die herunterkommen. Und da ist eigentlich immer eine Begegnung da. In dem Fall war das eine sehr intensive und sehr starke und sehr bewusste Begegnung dieser Seelen. Und es war den Lehrern von Chartres, also diesen Platonikern, klar, dass jetzt eine Zeit kommt, in der sie auf Erden eigentlich keine Wirkungsmöglichkeit finden, wo sie ihre Art des platonischen Denkens nicht mehr in die Welt hineinstellen können. Erstens einmal schon deswegen nicht, weil sich auch der physische Körper des Menschen ändert und eine Voraussetzung dafür, dass die Menschen damals dieses platonische Denken entwickeln konnten, waren auch gewisse physische Voraussetzungen, ganz feine Veränderungen in der physischen Gestalt. Und gerade das alte platonische Denken hing noch sehr stark davon ab, dass diese physischen Voraussetzungen gegeben sind. Die waren eigentlich jetzt ab dieser Zeit, also beginnend des 13., 14. Jahrhundert dann weiter, eigentlich ab da nicht mehr gegeben. Also dieses, man möchte sagen, naturgemäße platonische Denken, das eben der letzte Rest des alten Hellseins ist, das ist eigentlich schon allein durch die Physis des Menschen nicht mehr möglich. Zumindest nicht mehr möglich bei Menschen unseres sogenannten westlichen Kulturkreises. Es gibt es natürlich teilweise noch bei anderen Völkern, gibt es gewisse Nachwirkungen. Aber gerade die tun sich dann sehr schwer wieder an unsere Hauptzeitströmung sozusagen anzuschließen, weil gerade dieses Verhaftetsein mit den körperlichen Bedingungen aber auch in gewisser Weise unbeweglich macht. Man kann zwar dann diese alte Hellsichtigkeit vielleicht noch in einem gewissen Grad entwickeln, aber man findet nicht den Anschluss an das gegenwärtige Leben sehr leicht. Also diese Platoniker, die hinübergegangen sind, waren sich bewusst, dass sie jetzt eine Zeit lang auf Erden keine Wirkungsmöglichkeit mehr finden würden. Erstens, sie würden eben keinen geeigneten Körper finden und sie würden auch nicht auf Menschen stoßen, die dafür empfänglich wären, die also diese Impulse aufnehmen könnten. Also selbst wenn Einzelne vielleicht noch irgendwie einen Körper sich finden könnten, durch den sie wirken könnten, aber es wären keine Menschen da, die das aufnehmen könnten, was sie an Impulsen geben. Es war ihnen also bewusst, dass sie eine längere Zeit jetzt in der geistigen Welt verbleiben müssen und dass jetzt die Stunde der Aristoteliker geschlagen hat, die also mit dem logischen Verstand versuchen, das Geistige zu begreifen, die mit dem logischen Verstand, mit dem logischen Denken noch so weit kommen, dass sie erkennen, hinter den Ideen, die wir uns als Menschen bilden, stecken in Wahrheit göttliche Ideen. Also ein göttliches Denken, das in der Welt waltet, auch wenn ich es selber nicht mehr wahrnehmen kann, unmittelbar. Aber es ist noch ein starkes Bewusstsein da. Ich habe in meinem Denken eigentlich etwas, was ein kleines Abbild sozusagen des göttlichen Denkens ist. Auch das ist ja dann immer geringer geworden. Es gab bei den Scholastikern bekanntlich zwei Schulen. Es gab die sogenannten Realisten. Die Realisten, na, das ist nicht das, was wir heute unter Realismus verstehen. Ein Realist ist heute der sagt, na ja, ich glaube das, was ich angreifen kann und was ich mit Augen sehe. In der Scholastik hat man es noch eigentlich gerade umgekehrt gesehen. Realisten waren die, die noch davon überzeugt waren, dass hinter den Ideen eine geistige Realität steckt. Dass Ideen nicht nur etwas sind, was der Mensch sich ausspekuliert, sondern hinter dem steht eine geistige Realität. Zugleich waren aber trotzdem diese Realisten auch sich durchaus bewusst, dass sie sich ihre Gedanken selber bilden. Also sie waren sich auch bewusst, das ist aber jetzt der Gedanke, den ich mir bilde, ist nicht einfach mehr Inspiration, sondern ich bilde mir den Gedanken, nur ich kann nachher schauen, dieser Gedanke stimmt eigentlich mit den Gottesgedanken insofern überein, insofern ich sie in der Natur wiederfinden kann, insofern ich sie vor allem aber auch in den Heiligen Schriften wiederfinden kann. Das heißt, ich kann durch mein Denken sozusagen auch bis zu einem gewissen Grad zumindest zu Gedankengängen kommen, die auch in den Heiligen Schriften, in den Überlieferungen festgehalten sind, von denen man noch wusste oder überzeugt war, dass sie eben aus der Inspiration stammen, die man selber nicht mehr hatte. Aber man konnte jetzt das eigene Denken mit den Überlieferungen vergleichen, zusammenhalten und sehen, ja eigentlich stimmt mein Denken, meine Gedanken, die ich mir selber bilde, überein damit, bis zu einem gewissen Grad. Man war sich aber auch bewusst, mein Denken erreicht hier nur bis an eine bestimmte Grenze. Ich kann zum Beispiel bis dahin kommen, mit dem Intellekt zu beweisen oder zu verstehen, dass es ein göttliches Wesen geben muss, aber wie das im Detail jetzt sich verhält und aussieht, das kann ich dann nur mehr aus den Offenbarungen übernehmen. Das so weit reicht mein Denken nicht, dass ich das erkennen könnte. Da muss ich dann also an die Offenbarung herangehen und die versuchen zu interpretieren und zu lesen. Aber dazu reicht dann wieder dieser Intellekt aus. Also ein Intellekt, der vor allem aufs Geistige noch gerichtet war. Das war also die eine Schule, die Realisten. Die andere Schule waren die sogenannten Nominalisten, die gesagt haben, naja, unsere Gedanken, das sind eigentlich Namen. Wir geben den Dingen Namen und aber es steckt keine geistige Realität dahinter. Real sind die einzelnen Dinge in der Welt, die ich als Mensch so oder so bezeichne und gewisse Zusammenhänge zwischen diesen Dingen feststelle, aber eine geistige Realität dahinter finde ich eigentlich nicht. Zumindest nicht in meinem Denken. Man muss es vielleicht deutlicher so sagen, weil man muss ja bewusst sein, diese Nominalisten waren ja auch Christen, waren also auch Priester, waren also durchaus überzeugt also von der Offenbarung, also nicht, waren nicht gleich Materialisten, dass sie gesagt haben, naja, Gott gibt es nicht und geistige Welt gibt es nicht, das haben sie nicht gesagt. Aber sie haben gesagt, unser Denken kommt da überhaupt nicht heran. Unser Denken, das ist etwas, was wir machen und das kommt an die geistige Wirklichkeit überhaupt nicht heran. Höchstens kann ich die äußere Welt damit beschreiben. Und aus dem hat sich ja dann langsam auch das naturwissenschaftliche Denken, gerade aus dieser nominalistischen Schule, die dann besonders bei den Franziskanern sehr stark gepflegt wurde, dort also entwickelt. Der Franziskus selber hat diese große Liebe zur Natur gehabt und aus dieser Liebe zur Natur ist aber dann in der Folge des Franziskanerordens halt die Neugier gekommen, die Neugier, ja wie ist denn das da draußen in der Natur? Ich versuche das jetzt kennenzulernen mit dem Intellekt, den ich gewonnen habe, versuche ich das zu bearbeiten und zu untersuchen. Das heißt, der Intellekt beginnt sich jetzt ein Feld zu suchen, dem er gewachsen ist und das Feld, dem er nicht mehr gewachsen ist, der geistigen Welt, dem hält er sich immer mehr fern. Das wird eigentlich immer strenger. Wenn Sie denken an später, die Jesuiten sind ausgezeichnete Naturwissenschaftler, Forscher, meistens ausgebildet in streng materialistischer Wissenschaft der einen oder anderen Form. Und gerade diese Art des Denkens soll aber an die Offenbarung überhaupt gar nicht herangehen. Da hat man also zu glauben, was überliefert ist und das hat man eigentlich mehr oder minder kritiklos zu nehmen. Und das Denken, der Intellekt hat sich ganz zu beschränken auf die äußere Welt. Also die Kluft wird immer größer. Bei den ersten Scholastikern, namentlich bei Thomas von Aquin, war das eben noch nicht der Fall. Die haben also gespürt noch, in den Gedanken, die ich mir selber bilde, die sind zumindest ein Abbild oder sie kongruieren, sie decken sich eigentlich in gewisser Weise mit den göttlichen Gedanken. Das Interessante ist eben in beiden Fällen aber, dass jetzt die Menschen beginnen, sich des eigenen Denkens bewusst zu werden. Das war eben bis dahin nicht der Fall oder noch nicht sehr stark der Fall. Es beginnt so leise, etwa ab dem 8., 9. Jahrhundert fängt es langsam an, dass einzelne Menschen beginnen, das Empfinden zu haben, wenn ich denke, dann bin ich dabei tätig. Es ist meine geistige Tätigkeit, die ich in den Gedanken erlebe. Vorher war das überhaupt nicht der Fall. Vorher hat man zwar auch Gedanken gehabt, aber man hat diese Gedanken ganz deutlich empfunden als Inspiration, als etwas, was einem von der geistigen Welt eingegeben wird. Und ich kann diese Gedanken erleben und fassen, aber ich mache sie nicht selber. Ab dem 8., 9. Jahrhundert, aber besonders eben dann ab der Hochscholastik, also im 13. Jahrhundert, ist man sich sehr bewusst, ich selber bilde die Gedanken. Ich bin darin tätig. Und diese Tätigkeit des Intellekts, diese eigene Tätigkeit des Intellekts ist etwas durchaus sehr Wichtiges, wenngleich auch etwas sehr Zweischneidiges. Nicht? Es ist einerseits der Materialismus daraus entstanden, das materialistische Denken, es hat aber auch noch eine andere Seite. Wir haben davon gesprochen, im Ostervortag gerade, wo wir uns wieder von einer bestimmten Seite mit der Auferstehungsfrage beschäftigt haben, dass der Mensch auf Erden sich dadurch weiterentwickelt oder dass er überhaupt sein Ich, seine geistige Individualität dadurch weiterentwickelt, dass er an seinen Hüllen arbeitet, also an seinen niederen Wesensgliedern, wenn Sie so wollen, am Astralleib, am Ätherleib, am physischen Leib. An all diesen Leibern arbeiten wir und eigentlich durch diese Tätigkeit, durch diese, ich möchte sagen, schöpferische Umgestaltung dieser Wesensglieder, sodass sie immer mehr Ausdruck der eigenen geistigen Individualität werden, dadurch entwickelt sich das Ich weiter. Dadurch und nur dadurch, kann man auch sagen, was so viel heißt, wie die eigentliche geistige Entwicklung bleibt stehen, wenn wir über die Schwelle des Todes treten und in die geistige Welt eingehen. Wir holen uns zwar dann sehr viele geistige Impulse für ein weiteres Leben, aber diese Weiterentwicklung der Individualität passiert nur hier auf Erden, wo wir also diese Hüllen haben, an denen wir arbeiten, die wir immer mehr individualisieren und zugleich immer mehr versuchen zu vergeistigen. Ja, oder auch nicht, je nachdem. Aber zumindest wäre das die Aufgabe. Und jetzt hängt aber gerade der Intellekt, das intellektuelle Denken, sehr stark zusammen damit, dass wir geistig an unserem physischen Leib arbeiten, namentlich an unserem Nervensinnessystem. Die Bewusstseinsseele, die sich jetzt langsam in der Zeit der Scholastik beginnt zu entwickeln, zuerst bei einzelnen Menschen, eben bei diesen großen Scholastikern, die nehmen das schon ein bisschen voraus. Das richtige Bewusstseins-Seelenzeitalter beginnt dann erst im 15. Jahrhundert, also mit Beginn der Neuzeit. Aber da ist schon die Vorbereitung dazu. Diese Entwicklung der Bewusstseinsseele hängt ganz stark damit zusammen, dass wir mit unserem Denken, durch unseren Intellekt, am physischen Körper, namentlich an unserem Nervensystem, an der Gehirnstruktur arbeiten. Auch wenn uns das nicht im Detail bewusst ist, nicht? Weil niemand von uns ist heute so ganz bewusst, was tun wir da eigentlich im Gehirn. Wir sehen nur die Wirkungen davon. Und wir haben es ja schon oft besprochen, es ist ja der Satz völlig falsch zu glauben, das Gehirn denkt. Das ist ein kompletter Unsinn, sondern es ist ganz umgekehrt, unser Denken baut am Gehirn. Und gerade das intellektuelle Denken baut ganz intensiv am Gehirn. In dieser intensiven Weise hat etwa das platonische Denken nicht am Gehirn gearbeitet, weil es noch viel stärker mit den Ätherkräften gearbeitet hat, aber nicht unmittelbar bis ins Physische sehr stark eingegriffen hat. Schon auch, aber relativ schwach. Je weiter man zurückkommt, ist das Erkenntnisleben überhaupt ganz an den Ätherleib gebunden und das Physische spielt kaum eine Rolle. Das alte Hellsehen bestand daraus überhaupt, dass der Ätherleib des Kopfes, also der Kopfätherleib, überhaupt noch ziemlich weit über den physischen Kopf hinausgeragt ist und gerade mit diesem darüber hinausragenden Teil haben wir eigentlich die Imagination der geistigen Welt erfasst, nicht? Weil der Ätherleib ist ja der Bildekräfteleib und zugleich auch der die geistige Welt in Bildern sieht und wahrnehmen kann. Also Imagination hat immer was zu tun mit einer Tätigkeit des Ätherleibes. Und beim platonischen Denken, das noch eine Ideenwahrnehmung ist, die allerdings eh schon sehr abstrakt geworden ist, also nicht mehr diese reichen Imaginationen hat, aber immerhin noch eine Wahrnehmung, das ist immer noch der Ätherleib, der vor allem tätig ist. Und der immer noch so ein bisschen ein Stückerl über das physische Gehirn hinaus ragt, und mit diesem Teil haben gerade diese Platoniker gearbeitet und die Aristoteliker nicht. Da ist jetzt wirklich der Ätherleib ganz hineingezogen in das physische Gehirn, und wir arbeiten mit unserem intellektuellen Denken seitdem also ganz stark ins physische Gehirn hinein. Das physische Gehirn ist ja eine sehr interessante Sache. Sie wissen, dass es eigentlich das Toteste in unserem Organismus ist. Die Nervenzellen sind die Zellen in unserem Körper, die am wenigsten Leben in sich haben. Sie sind überhaupt nicht mehr regenerationsfähig. Zum Beispiel, wenn eine Nervenzelle abstirbt und täglich sterben, weiß ich nicht, wie viele tausende Nervenzellen ab, die sind weg, aus. Wir bekommen mit der Geburt eine bestimmte Anzahl Nervenzellen. Eine gewisse Zeit geht das noch, dass die vermehrungsfähig sind, so in den ersten Lebensjahren geht das noch. Es geht sogar bis hinauf zur Pubertät noch ganz schwach, da sind zumindest einzelne Nervenzellen noch regenerationsfähig, aber dann ist es aus. Spätestens dann ist es komplett aus und ab da sterben die Nervenzellen. Der Reihe nach dahin, tausende täglich. Wir können trotzdem denken und das tut uns nichts. Wir lernen nämlich mit diesen Ausfällen umzugehen, und es hat sogar einen sehr wichtigen Effekt, wenn das nicht der Fall wäre. Wenn angenommen diese Nervenzellen, die wir mitbekommen haben mit der Geburt, wenn die bleiben würden, unverändert, und keine absterben würde, dann würden wir uns in unserem ganzen Denken nämlich völlig einbetonieren. Dann würden wir feste Strukturen immer tiefer eingraben in unser Gehirn, und die würden immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer werden, diese Spuren, und das Denken würde ganz erstarren. Gerade dadurch, dass aber immer wieder Nervenzellen absterben, und dadurch werden auch gewisse Spuren, die wir ins physische Gehirn haben, ausgelöscht oder gestört oder behindert, und wir können sozusagen diesen Bahnen, diesen Spuren in unserem Denken nicht mehr folgen, sondern wir sind genötigt, Umwege zu finden sozusagen und auf andere Nervenzellen, die daneben liegen, umzusteigen und diese zu benutzen. Das ist also was ganz Wichtiges eigentlich. Das, wenn man denkt, also da kann man sehr vieles wiedergewinnen, wenn man denkt, was heute oft erreicht wird bei Schlaganfallpatienten. Bei Schlaganfallpatienten ist es so, dass es oft gar nicht so große Partien, aber einzelne Partien der Gehirnzellen absterben, weil es eine Durchblutungsstörung war, und dann fällt zum Beispiel das Sprachzentrum teilweise aus. Und man kann aber heute mit Therapien, vor allem aber auch durch die Willenstätigkeit des Menschen, unter Umständen sehr gute Heilungen erzielen. Es wird teilweise natürlich mit Medikamenten unterstützt, aber es kommt dann vor allem auf die Willenstätigkeit des Menschen an, der jetzt einfach sich ein neues Sprachzentrum oder teilweise ein neues Sprachzentrum aufbauen muss. Und das bedeutet für den Menschen schon etwas, sich diese Dinge in einem späteren Lebensalter neu zu gewinnen und neu zu erringen, nämlich mit dem ganzen Bewusstsein, das in diesem Alter dabei ist, das wir nicht haben, wenn wir als Kind die Sprache lernen. Das bekommt eine andere Qualität, einen anderen Bewusstseinsgrad, selbst wenn vielleicht die Sprache dann irgendwie ein bisschen behindert und irgendwie nicht ganz deutlich und nicht ganz klar ist. Aber für den Menschen bedeutet es sehr viel. Also das kann zum Beispiel fürs nächste Leben bedeutet das, dass der in der Sprache sehr, sehr bewusst werden kann. Sehr, sehr bewusst damit umgehen kann. Weil er jetzt da gelernt hat, mit vergleichsweise starkem Bewusstsein in die Bildung dieser Sprachzentren hineinzuwirken. Mit viel mehr Bewusstsein als das Kind. Das Kind verträumt das komplett. Also das heißt, auch solche Dinge, die jetzt von einer Seite her sehr tragisch ausschauen, als schwerer Schicksalsschlag in diesem Leben ausschauen, sind eigentlich für die Zukunft ein starker Gewinn. Und im Kleinen aber machen wir das täglich alle durch, im ganz Kleinen. Wir sind täglich genötigt, immer wieder umzubauen in unserem Gehirn. Denn wir können zwar die Nervenzellen nicht vermehren, die sterben ab, das können wir nicht, aber wir können ununterbrochen neue Verbindungen zwischen den vorhandenen Nerven schaffen. Das passiert ununterbrochen. Diese Nervenzellen, Sie wissen, sie schauen so aus, sowieso so ganz abstrakte Strukturen, wo so einzelne Fäden herausragen, so baumartig fast, wuchert da immer irgendwelche Auswüchse heraus und die verbinden sich wieder mit anderen Nervenzellen und so werden halt ganze Netze da gesponnen. Es ist ja wirklich ein Nervennetz. Also wenn man sagt, da oben so die Webstübler, sagen die Schweizer gern, die Denker sind die Webstübler, also wir weben da oben wirklich ganz konkret im Denken auch in diesen Nervenstrukturen ununterbrochen weben wir und lösen die Fäden wieder auf und weben wie die Penelope, nicht wahr, mit ihrem Gewebe, wenn sie auf die Heimkehr des Odysseus wartet, und weil da, Sie kennen die Geschichte, die Freier warten darauf, sie sagt ja, wenn sie mit dem Gewebe fertig ist, dann, wenn das fertig gewoben ist, dann wird sie sich entscheiden, welchen Freier sie nimmt, weil der Odysseus kann ja nicht mehr wiederkommen, meinen die Freier. Und sie trennt aber jede Nacht das wieder auf, zumindest teilweise, und fängt von vorne an. Genau das machen wir in unserem Denken, ununterbrochen. Also es ist eigentlich ein Bild dafür, in Wahrheit. Das tun wir ununterbrochen. Aber gerade dadurch arbeiten wir sehr intensiv an unserem physischen Leib, oder zumindest an einem ganz speziellen Teil unseres physischen Leibes. Und hier gerade von den Nervenzentren des Gehirns aus geht auch am stärksten also die Individualisierung des physischen Leibes aus. Wenn Sie sich den Leib des Menschen anschauen, den physischen Leib des Menschen, so sind wir am deutlichsten dort individuell geprägt, wo dieses Nervenzentrum sitzt. Und wenn ich einen Menschen erkenne, dann vor allem einmal nach seinen Gesichtszügen. Man wird nicht schauen, also darauf, wie seine Kniescheibe ausschaut, obwohl man daraus auch natürlich irgendwo die Individualität ablesen kann, aber das ist schon sehr versteckt und sehr fein. Also man schaut ins Gesicht, um einen Menschen zu erkennen, weil das am individuellsten geprägt ist. Heute. Je weiter wir zurückkommen in die Vergangenheit, desto weniger ist das der Fall. Wenn Sie noch einen alten Ägypter anschauen, dann hat es noch sehr wenig individuelle Züge. Und das ist immer stärker geworden. Beim Römer sieht man es auch schon relativ stark, da beginnt es schon relativ stark. Stärker als beim Griechen noch zum Beispiel, der etwa in der gleichen Zeit ist.
Wie sieht es bei den Chinesen aus? Habe ich auch gedacht, ich habe die Probleme wahrscheinlich, weil ich mich nicht in den Typus hineinfinde.
Ja.
Dass ich mit anderen Augen schaue als ein Europäer.
Natürlich das auch. Es ist heute die Zeit natürlich, wo auch dort die Individualisierung schon deutlich beginnt. Und das wird auch in der Zukunft noch sehr starke Konflikte machen, macht es zum Beispiel in Japan heute schon sehr, sehr stark. Also gerade diese starke Bindung an die Familie zum Beispiel oder an den Clan oder wie auch immer, der sehr bedeutend ist und eine alte Tradition hat, also alles das, was aus der Abstammung kommt und jetzt im Gegensatz zu dem Individualismus. Da gibt es also sehr, sehr starke Konflikte heute, weil dieser Sprung von dem Alten, was bei uns also über Jahrhunderte gegangen ist, dort jetzt innerhalb kurzer Zeit eigentlich teilweise gemacht werden muss, weil einfach eine Kultur, unsere westliche Kultur hineingekommen ist, die ganz dieses individuelle Prinzip eigentlich fördert, und das liegt in dieser intellektuellen Denkweise drinnen, die ist einfach auf das Individuum gebaut. Ich kann nicht kollektiv intellektuell denken, ich muss als Einzelner denken, und dadurch entstehen sehr starke Spannungen. Aber natürlich prägt es sich noch nicht so stark aus bis in die Gesichtszüge hinein. Jetzt findet man gerade bei den Chinesen also riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen, aber nicht noch so stark die individuellen Unterschiede, als je nachdem, aus welcher Region sie kommen, aus welcher Familie vielleicht sie kommen. Das sind gewaltige Unterschiede von weiß ich nicht, kleinen Gestalten und Mondgesichtern und hohen Gestalten und schlanken Gesichtern. Findet man alles Mögliche und alles quer durch. Also wie ich das erlebt habe dann mit unseren chinesischen Schülern, das kann man nicht sagen, Chinese, 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 so einfach ist es nicht, schon alle Chinesen, aber sehr unterschiedlich. Aber es ist noch nicht, bei vielen zumindest noch nicht so dieser individuelle Zug drinnen. Bei manchen schon dann auch das findet man, was schon sehr durchindividualisiert ist. Das wird also sehr schnell gehen, dass diese dass diese Durchindividualisierung kommt nach der einen oder anderen Richtung. Es ist insofern etwas Zweischneidiges. Es kann die eine Richtung die sein, dass der Mensch also jetzt immer mehr zum Ausdruck seiner eigenen geistigen Individualität wird. Das ist eigentlich die Richtung, in die es gehen soll. Es kann aber auch das sein, dass der physische Leib des Menschen immer mehr Ausdruck wird seiner niederen Triebe und Begierden, die jetzt nicht mehr einfach eingefangen sind durch das Vererbungsprinzip, sondern die sich jetzt beginnen, freier auszuleben und auch gestaltend bis ins Physische hineinwirken. Nicht wahr? Ein Mensch, der, man sieht es ja selbst in einem Leben, oft ein Mensch, der sich so ganz also Ausschweifungen hingibt, dann sieht man das in den Gesichtszügen drinnen. Man kann nicht sagen, dass das also Ausdruck seiner Individualität unbedingt ist, aber zumindest sieht man, es ist Ausdruck seiner ja, Lasterhaftigkeit oder wie auch immer.
Lebensweise.
Lebensweise, ja, genau, danke, danke, das ist ein gutes Wort, Lebensweise, sehr schön, das ist sehr neutral, das ist gut. Ja, und das wird insofern weiterwirken, als das, was jetzt wir durch unsere Lebensweise eben hineintragen in unseren physischen Leib, gerade im Zeitalter der Bewusstseinsseele, das wird auch eine Bedeutung für die nächste Inkarnation haben. Denn es wird immer mehr kommen, dass der Mensch im nächsten Leben nicht Abbild ist der Abstammungsverhältnisse, aus denen er herauskommt. Man wird ihm also nicht mehr ansehen, ich bin Franzose oder Engländer oder dieses oder jenes und ich stamme aus der oder der Familie, sondern es wird die physische Gestalt von Anfang an schon viel stärker Ausdruck sein der Individualität, die sich da inkarniert. Und da wird sich eben auswirken, habe ich geistig gearbeitet, ist es also Ausdruck meiner geistigen Individualität oder ist es Ausdruck dieses mehr niederen triebhaften Prinzips. Aus dem wird ja entstehen die Scheidung der Geister, die bis ins Physische aber hineingeht, von dem die Apokalypse spricht, von dem auch Rudolf Steiner oft gesprochen hat, dass in Zukunft sozusagen zwei Rassen, wenn Sie so wollen, entstehen werden. Die einen, die eben ganz geprägt sind durch ihre individuelle geistige Arbeit, die also sehr unterschiedlich daher aussehen werden, und eine andere, die ganz Abbild der niederen Begierden wird. Die werden aber dann auch immer mehr individuelles Aussehen verlieren, sondern immer mehr Ausdruck dieser eigentlich allgemeinen, triebhaften Begierden werden, die so durchgehen. Vielleicht hat der eine mehr ein bisschen was vom Schweindel, der andere mehr, weiß ich nicht, vom Hund oder sonst wo. Aber das werden die Variationen sein. Also das hat schon eine sehr große Bedeutung, wie wir arbeiten. Und eben heute arbeiten wir aber am allerstärksten durch unser Denken am physischen Leib. Das muss uns bewusst sein. Ja, oder eben durch die Begierden, die sich ausleben in negativer Weise dann, oder durch die starken Emotionen, die herausbrechen, ungelenkt. Und wenn Sie heute schauen, dann sind das gerade die zwei Punkte, die bei den Menschen heute sehr hervorstechend sind. Einerseits alles auf den Intellekt zu legen, andererseits dann irgendwo die Emotionen, die Triebe oder sonst was möglichst ungehemmt auszuleben oder wenigstens ausleben zu wollen. Ich meine, oft ist es ja mehr ein Ausleben wollen und es funktioniert dann gar nicht so, es genügt dann gar nie und das. Aber was bedeutet das aber? Wenn wir durch den Intellekt sehr stark am physischen Leib arbeiten, daran arbeiten, ihn zu individualisieren, ihn bis zu einem gewissen Grad insofern zu vergeistigen, als wir damit Formen schaffen, die wir in die nächste Inkarnation mitnehmen können, also aus dem Geistigen mitnehmen können, die nicht mit diesem Leben verloren sind sozusagen, sondern die wir in ganz individueller Form weitertragen, dann bedeutet das aber nichts weniger, als dass wir gerade durch unseren Intellekt an der Auferstehung des physischen Leibes arbeiten. Das ist eine sehr gewichtige Sache. Man kann geradezu sagen, die Auferstehung des physischen Leibes beginnt durch die Arbeit des intellektuellen Denkens. Jetzt ist nur die Frage, wie sieht dieses intellektuelle Denken aus? Also wenn wir oft hier auch schon gewettert haben gegen den Intellekt, dann ist das vielleicht nur die eine Seite, nämlich die, wenn sich eben dieser Intellekt immer mehr verbohrt, bloß die äußere materielle Welt begreifen zu wollen und begreifen zu können. Wenn wir also immer mehr nur diese Richtung gehen, die mit der nominalistischen Schule der Scholastiker begonnen hat und die heute, einen gewissen Gipfelpunkt erreicht oder noch nicht erreicht hat, wie auch immer. Aber die nur aufs Äußere geht. Was ist denn da passiert? Da ist dieser Intellekt ergriffen worden, immer mehr von den arimanischen Mächten. Ariman selber ist eine hochintelligente Wesenheit. Hochintelligent. Und zwar gerade im Sinne des Intellekts hochintelligent. Ein Intellekt, der bei Ariman ganz darauf abgerichtet ist, dem Eigennutz zu dienen. Der ganz darauf gerichtet ist, sich abzutrennen vom Rest des Kosmos. Die sozusagen Ariman möchte eigentlich ganz und gar eine eigene Welt schaffen, in der sein Intellekt herrscht. Und die Menschen werden in das immer mehr hineinversponnen, seitdem ihnen selber der Intellekt überantwortet wurde. Seit der Zeit also, wo sie selber aus eigener geistiger Kraft intellektuell tätig werden können. Also etwa seit dem 8., 9. Jahrhundert beginnend, stärker dann ab der Scholastik und noch stärker ab der Neuzeit. Das ist zugleich die Zeit, in der sich im geistig-kosmischen etwas Großes abgespielt hat, das Sie wahrscheinlich auch schon wissen. Das ist die Zeit, in der Michael, der Verwalter, so nennt es Rudolf Steiner oft, des kosmischen Intellektes war, des kosmischen Denkens, wenn Sie so wollen, also dieser geistigen Weisheit, die hinter dem ganzen Kosmos steckt, wo Michael diese Leitung und Verwaltung des kosmischen Intellekts entfallen ist und dieser Intellekt jetzt immer mehr heruntergerutscht ist, sozusagen auf die Erde und hier in die einzelnen Menschen hineingeschlüpft ist und hier aber zugleich immer mehr zur Beute Arimans wird. Die Gefahr ist jedenfalls da. Noch bei den Lehrern der Schule von Chartres war dieses platonische Denken, das war noch ganz im Einklang mit dem Michael-Impuls. Das war noch ganz ein sich hinwenden gerade an diesen kosmischen Intellekt. Wir haben das ja gesehen, wie immer wieder diese Schilderung ist bei den Lehrern von Chartres, wie sie einmal der Göttin Natura begegnen, wie sie also das Geistige hinter der Natur noch sehen und wie dann immer wieder der Aufstieg durch das ganze Planetensystem kommt, also der Weg in den Kosmos hinein. Sie sind sich also bewusst, wenn ich in den Intellekt eintauche, dann tauche ich eigentlich in etwas Kosmisches ein, etwas, was geistig hinter dem ganzen Kosmos steht. Das Arimanische möchte eigentlich den ganzen Kosmos verleugnen, ihn weghaben und möchte eigentlich ein irdisches oder noch besser unterirdisches Reich errichten, das ganz in sich geschlossen ist und das mit dem Rest der geistigen Welt überhaupt nichts zu tun hat. Und die Menschen gehen also mit dem. Und der Scheideweg, an dem wir als Menschen jetzt stehen, indem wir also gerade durch unseren Intellekt auch an unserem physischen Leib arbeiten, der Scheideweg ist der, gehen wir den arimanischen Weg, dann verbinden wir uns bis ins Physische hinein, bis in die Formgestalt unseres physischen Leibes immer mehr mit dem unterirdisch-arimanischen. Das heißt, wir werden immer mehr bis ins Physische hinein Teil dieser arimanischen Welt. Und dann bleibt zwar eine physische Formgestalt von uns für die Zukunft erhalten, aber sie ist also ganz in dieses mechanistisch-arimanische eingesponnen. Auferstehung im Sinne des Christusimpulses entsteht dann, wenn unser Intellekt immer mehr ins Geistige, ins kosmisch-geistige hineinzuwachsen beginnt. Und wenn wir in gewisser Weise das, was Michael entfallen ist, jetzt wieder pflegen in Gemeinsamkeit mit Michael. Wenn wir ihm in gewisser Weise den Intellekt wieder zurückreichen, aber oder hinreichen, und aber jetzt nicht so, dass wir ihn verlieren, sondern dass wir ihm gemeinsam und freiwillig mit Michael zusammenarbeiten, indem also unser Denken wieder diese kosmische Dimension bekommt. Und was bedeutet das für den physischen Leib, namentlich für das Nervensystem und für unser Gehirn? Rudolf Steiner schildert, wie das Gehirn des Menschen, wenn der Mensch geboren wird, namentlich im Augenblick der Geburt, im Augenblick insbesondere, wo wir den ersten Atemzug in unserem Leben tun, dass da das Gehirn in gewisser Weise zu einem Abbild des ganzen Kosmos wird. Man kann auch so sagen, das Geburtshoroskop wird der Gehirnstruktur eingeschrieben, in diesem Moment des ersten Atemzuges. Das ist das, was eigentlich hinter der Astrologie irgendwo steht. Sie hat also schon irgendwas an sich, auch wenn das heute oft dann sehr eigenartig interpretiert wird, die Dinge, aber es steht durchaus etwas sehr Reales dahinter, nämlich das Reale, dass das Gehirn, so wie wir es im Moment der Geburt haben, dass das ein Abbild der Geburtskonstellation ist, der kosmischen. Und zwar eben vor allem dessen, was geistig dahinter steckt. Das heißt, es ist eigentlich ein Bild dieses kosmischen Intellekts. Unser Gehirn im Moment der Geburt ist ein Abbild sozusagen des Intellekts des ganzen Kosmos im Moment. Und zwar des Kosmos gesehen von einem ganz bestimmten Ort der Erde aus. Sie wissen ja, dass das Horoskop oder die Konstellation ja darauf auch abhängig davon ist, von welchem Ort der Erde das ist. Der Zeitpunkt ist wichtig, aber auch der Ort der Erde, weil eben der Himmel über diesem Ort anders ist, wenn ich das in Wien anschaue oder wenn ich das in Graz anschaue oder in Sydney anschaue, sieht der Himmel anders aus. Also gerade diese Konstellation des sichtbaren Himmels, der sich über dem Ort wölbt, der bildet sich ab in der Gehirnstruktur. Ganz fein und ganz leise, mit dem Moment des ersten Atemzuges. Wir haben also mit der Geburt eigentlich ein Gehirn mitbekommen, das einmal ganz und gar prädestiniert ist, offen zu sein für den ganzen Kosmos. Weil es ein Abbild dieses Kosmos ist und eigentlich geschaffen ist, diesen ganzen Kosmos zu begreifen, in Gedanken zu erfassen. Das ist eigentlich der Sinn des Gehirns. Nur in diesem Moment bleibt das Ganze auch stehen. Also das Gehirn ist ein Abbild des Kosmos im Moment der Geburt, aber nicht mehr ein Abbild des Kosmos, wie er sich dann weiterentwickelt. Also das heißt, unser Gehirn bleibt eigentlich stehen irgendwo. Mit einer einzigen Ausnahme, mit einer einzigen sehr wesentlichen Ausnahme, von der Rudolf Steiner spricht, nämlich als der Christus mit der Jordantaufe den Körper des Jesus bezieht, der auf ganz besondere Weise, wie Sie wissen, vorbereitet wurde, dann hatte gerade dieser Körper des Jesus eine Gehirnstruktur, die noch offen und bildsam genug war, dass sie offen bleiben konnte für den ganzen Kosmos. Und ein Aspekt dessen, dass der Christus, dieser kosmische Geist des Christus einzieht in den Jesus, ist der, dass seine Gehirnstruktur jetzt ein Abbild wird, nicht nur des Kosmos im Moment dieser Jordantaufe, sondern es bleibt ein Abbild, ein sich wandelndes, bewegliches, lebendiges Abbild bis zum Mysterium von Golgatha, also bis zum Tod am Kreuz. Bis zu diesem Moment ist die Gehirnstruktur des Christus ein vollkommenes Abbild des Kosmos. Und das bedeutet auch, dass im Leben dieses Christus Jesus auf Erden dann immer wieder sehr viel von kosmischen Konstellationen in der Bibel gesprochen wird, die angedeutet wird. Das ist natürlich jetzt keine astrologische Schrift im vordergründigen Sinn, die Bibel, aber wenn man dahinter schaut, sind immer wieder ganz bestimmte kosmisch bestimmte Konstellationen drinnen, namentlich auch wie gewisse Dinge eben erst in der Abenddämmerung passieren oder was in der Morgendämmerung ist und so weiter. Das ist also sehr wichtig. Und dass der Christus der Erste sein konnte, der also uns vorangegangen ist mit der Auferstehung des physischen Leibes, hängt sehr viel also damit zusammen, dass ihm das möglich war. Möglich war dadurch, dass natürlich der Christus eine ungeheure geistige Kraft ist, verglichen mit unserer kleinen individuellen geistigen Kraft, die sehr schwach ist. Und trotzdem müssen wir gerade in diesem Punkt dem Christus nachstreben. Wenn wir jetzt auf diesem ganz speziellen Gebiet, denn gerade weil heute der Intellekt so wichtig ist, muss es beginnen, dass der Intellekt beginnt, in das Gehirn nicht immer nur ein Abbild einzuschreiben des äußeren Denkens, das also sich bloß auf die materielle Welt bezieht oder vielleicht sogar auf die untersinnliche Welt bezieht, also dieses arimanische Denken, das wir heute ganz stark haben, das ist also genau das Gegenbild zum Kosmischen, das ist die Verneinung des Kosmischen, diese Art des Denkens. Hundertprozentig können wir uns dem gar nicht entziehen, aber zumindest mit einem Teil müssen wir uns entziehen. Und wenn wir ein Denken, einen Intellekt im Sinne Michaels entwickeln, dann ist es ein Denken, das offen ist für den geistigen Kosmos. Also wenn wir etwa uns so beschäftigen wie hier in der Anthroposophie, wenn wir etwa verstehen, die geistigen Hintergründe der ganzen kosmischen Entwicklung zu verstehen, wenn wir versuchen nachzuvollziehen, was Rudolf Steiner gegeben hat, indem er beschreibt, wie sich unsere Erde entwickelt hat durch den Zustand des alten Saturns, der alten Sonne, des alten Mondes, bis jetzt in unsere Erdverkörperung hinein und wie das weitergehen wird in der Zukunft, dann sind das Gedankenformen, die dem Kosmos zugewendet sind eigentlich. Denn diese Geistigkeit wirkt ja nach in unserem ganzen Kosmos. Und indem wir versuchen, diese Gedanken wirklich zu fassen, intellektuell zunächst einmal zu fassen, arbeiten wir an unserer Gehirnstruktur, arbeiten wir sie um, sodass sie immer mehr beginnt, ein Abbild des Kosmos zu werden. Nicht mehr nur der irdischen Welt, sondern auch immer mehr beginnt ein Abbild des Kosmos zu werden. Und gerade durch diesen Teil unseres intellektuellen Denkens zunächst, also wirklich des intellektuellen Denkens, ganz bewusst gesagt, des geistig noch nicht schauenden Denkens, sondern des intellektuellen Denkens, das aber sich darum bemüht und darum ringt, Geistiges zu verstehen, dann arbeiten wir gerade damit sehr stark an unserem Auferstehungsleib. Das ist zumindest das erste Zipfel, der erste Anfang. Da muss aber in diesem Denken eben der Michael-Impuls sein, Michael, der Wegbereiter des Christus ist. Eben wenn wir versuchen, dann so wie es auch Rudolf Steiner gegeben hat, aus diesem Michael-Impuls heraus zu verstehen, etwa das Geheimnis des Christus, zu verstehen das Geheimnis der Auferstehung, es zu verstehen, aber so, dass wir wirklich mit unserem Intellekt auch dem folgen können. Nicht bloß sagen, naja, es erhebt unser Gefühl und das ist was Schönes und sicher was Gutes, das soll dabei sein, aber das alleine wird uns noch nicht dorthin führen, dass diese Auferstehungskraft in uns wirklich bis ins Physische hinein wirkt. Daher ist jetzt wirklich die Zeit des Erkenntnischristentums gekommen. Die Zeit des Erkenntnischristentums, die beginnt also auch, die Wahrheit des Christentums zunächst einmal als erste Stufe bis ins Intellektuelle hinein zu fassen und zu verstehen. Also gerade diese Scheidung, die es nämlich auch in der Kirche gibt, wo man sagt, naja, aber der Intellekt darf an die Offenbarung eigentlich gar nicht mehr wirklich heran. Er darf sie eigentlich nicht zu sehr kritisieren. Der Intellekt soll sich beschäftigen mit der äußeren Naturwissenschaft. Da soll er sie austoben. Also diese Welt opfert man einfach dem Ariman. Das ist nämlich der eigentliche Fehler der Kirche heute. Dass sie in gewisser Weise umgekehrt, weil sie die äußere Welt nämlich opfern will dem Ariemann, weil sie sagt, das ist mir zu gefährlich, der Ariemann, der könnte sich jetzt reinmischen als Kritik in unsere Offenbarung und könnte uns das in Unordnung bringen. Und hat er ja auch. Hat er ja auch. Es ist ja wahr, er hat es ja wirklich in Unordnung gebracht. Weil seit die Bibel in gedruckter Form vorhanden ist, hat die Bibelkritik nicht mehr aufgehört. Und man hat es mit dem Intellekt zerfledert und herumdiskutiert, bis nichts mehr überbleibt davon. Also bis man darauf kommt, naja, eigentlich, ja, es sind natürlich schöne Lehren und nette Gebote drinnen, aber eigentlich Fakten bleiben keine über und logisch fassen kann es nicht. Und es kommt dann die Frage mit den Wundern, wie ist das zu verstehen? Das kann es alles nicht geben. Also der Intellekt kommt immer mehr da in eine Spirale hinein, wo er sagt, eigentlich fange ich mit dem Ganzen nicht wirklich was an. Gerade der naturwissenschaftlich gebildete Intellekt tut sich sehr schwer damit. Also diese Angst der Kirche ist natürlich bis zu einem gewissen Grad verständlich. Aber es zeigt auch von einer gewissen Schwäche. Es zeigt von einer gewissen Schwäche insofern, dass nämlich etwas Luziferisches drin ist. Ja, wir retten uns irgendwo ins Geistige hinein, mit dem beschäftigen wir uns und die äußere Welt die überlassen wir dem Ariman. Und das ist etwas eigentlich absolut Unchristliches. Denn die Aufgabe des Christentums ist es gerade so viel als möglich, diesem Ariman zu entreißen. Nicht zu sagen, die Erdenwelt, mein Gott, die wird halt irgendwo vergehen, soll es das Ariman nehmen, Hauptsache wir vergeistigen uns wieder, sondern wir müssen so viel als möglich von dieser Welt ins Geistige einmal mitnehmen für die Zukunft. Auferstehung heißt, einmal möglichst viel schon mitzunehmen von der Formgestalt unseres physischen Leibes, aber überhaupt mitzunehmen auch von der äußeren physischen Welt, das was eigentlich geistig gestaltend dahinter steckt. Und was nur aber hier auf Erden erworben werden konnte. Das heißt etwa zum Beispiel auch, was wir an Kunstwerken gearbeitet haben hier in der Welt. Das sind Formkräfte. Formkräfte, die wir der physischen Welt eingegraben haben. Das sind Formkräfte, die aber ins Geistige mitgenommen werden sollen und nicht hier mit der Erdentwicklung einfach zerstäuben sollen. Wenn wir nicht uns weiterentwickeln geistig, diese Auferstehungskräfte nicht weiterentwickeln, dann ist das mit der Erdentwicklung verloren. Das ist dann so gut, als wenn es nicht da gewesen wäre. Dann hat es vielleicht ein bisschen Bedeutung gehabt für ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahrhunderte, ein paar Jahrtausende, je nachdem, für die irdische Zeit und damit ist es weg. Dann haben nämlich genau die Materialisten recht, die sagen, na gut, irgendwann wird das alles zerfallen und es ist weg, es hat keine Bedeutung für die Zukunft. Diese Gefahr besteht und diese Gefahr wird also bis zu einem gewissen Grad durch die Kirchen ignoriert, weil sie also diesen Auferstehungsimpuls gar nicht wirklich mittragen. Wenn sie ihn mittragen würden, dann würden sie erkennen, dass gerade also der Intellekt spiritualisiert gehört. Dass das Geistige in den Intellekt hineingehört. Das ist einmal die sehr große Aufgabe der Anthroposophie, das zu tun. Und das ist der wesentliche Impuls, den Rudolf Steiner gegeben hat. Und oder Steiner hat ihn so gegeben, ganz bewusst so gegeben und ganz gezielt so gegeben, dass alles das, was er in seinen Vorträgen, in seinen Schriften gibt, dass das durch den Intellekt, durch den nicht schauenden Intellekt, der also nicht einmal noch bis zur platonischen Ideenwahrnehmung kommt, dass durch diesen Intellekt das Geistige begriffen werden kann. Es kann zwar nicht geschaut werden, man kann auf diese Art nicht eigenständige geistige Forschung betreiben, aber das, was gegeben ist, kann begriffen werden mit dem Intellekt. Und der Effekt davon ist, wenn man also jetzt wirklich versucht, diese Gedankenformen, die Rudolf Steiner mit großer Kraft, aber auch mit großer Mühe gebildet hat, wenn wir versuchen, diesen Gedankengängen, diesen Gedankenformen nachzugehen und nicht nur einmal nachzugehen, sondern wiederholte Male nachzugehen, also wenn wir diese Vortragszyklen, diese Schriften Steiners immer wieder studieren und immer wieder heißt oft, der Steiner hat mal so gesagt, naja, wenn einer sagt, der hat es schon 25 Mal studiert, den Vortrag, dann glaubt er, das ist schon viel, hunderte Male muss man studieren, dann Also da haben wir einiges vor uns. Es geht also darum, sozusagen, so wie heute Fit machen, mit Muskeltraining machen, geistiges Training zu machen, mit dem Intellekt zunächst einmal. Das ist eine der großen Aufgaben der Anthroposophie und war vor allem die Aufgabe bis in unsere Zeit jetzt herein. Das war nämlich die große Zeit der Aristoteliker in der Anthroposophie. Das heißt also, diese Aufgabe müssen wir sehr wichtig nehmen. Und Rudolf Steiner hat immer wieder dagegen gewettert, also wenn manche wollen immer so geschwind irgendwelche Imaginationen haben, irgendwelche Visionen und nur ja nicht zu sehr den Intellekt anstrengen. Der Intellekt ist ja sowas Mühsames und sowas Arimanisches und da wollen wir nicht heran. Also wir müssen heran. Aber wir müssen zugleich lernen, eben wirklich das Geistige in seiner Eigenart damit zu begreifen. Eben auch nicht wieder den Fehler zu machen, jetzt unser materialistisches Denken hineinzutragen. Das ist nämlich das Schwierige. Dieser andere Weg kann auch passieren, nämlich dass man eigentlich dann immer wieder das intellektuelle Denken, das, wie es etwa in der heutigen Naturwissenschaft da ist, versucht hineinzutragen in die Anthroposophie. Und jetzt nimmt man alle möglichen Bilder aus, Gedankenbilder aus der äußeren Wissenschaft und trägt es da hinein und sagt, ne, das ist eh auch so ähnlich und ist es aber nicht in Wirklichkeit. Es sind Unterschiede, große Unterschiede da. Also wenn man zum Beispiel, wir haben ja öfter schon gesprochen, gerade von der modernen Physik, die eigentlich über dieses rein materialistische Denken hinausgegangen ist, sehr weit hinausgegangen sind, dann muss man darin aber sehr deutlich unterscheiden. Da gibt es Dinge, die tatsächlich wirklich ins Kosmische hinausführen, in denen dieses Michaelische drinnen ist. Es gibt aber auch anderes, das sehr stark ins Untersinnlich-Arimanische hineinführt. Das muss man also sehr deutlich lernen, unterscheiden, dieses Unterscheidungsvermögen wird für die Zukunft sehr wichtig sein. Dadurch, dass wir entwickeln diesen Intellekt, indem wir uns selbst als Denkender bewusst sind, indem wir damit zugleich die Bewusstseinsseele langsam entwickeln, und noch mit sehr wenig Bewusstsein, aber sogar arbeiten an der wirklichen Vergeistigung des physischen Leibes bis zum Geist des Menschen, was eigentlich dann der vollkommene Auferstehungsleib wäre im Grunde, also die Vergeistigung des Physischen. Dadurch, dass wir daran arbeiten, entsteht überhaupt erst etwas ganz Neues in der Menschheitsentwicklung überhaupt, nämlich die persönliche Unsterblichkeit. Wenn Sie sagen, ja, wie ist denn das? Der Mensch war doch schon vorher unsterblich, sonst könnte man ja gar nicht von Inkarnationen sprechen, von früheren. Also die geistige Individualität ist doch sowieso etwas Unsterbliches. Das ist auch richtig. Das ist auch völlig richtig. Also wir sind durch viele Inkarnationen auch in der vorchristlichen Zeit gegangen, aber was wir sehr wenig mitnehmen konnten oder fast gar nicht mitnehmen konnten, ist das, was wir uns als irdische Persönlichkeit erworben haben. Und das bedeutet auch für das Leben nach dem Tod einen sehr wesentlichen Unterschied. Der Mensch hatte in früheren Zeiten sehr stark einfach das Erlebnis, dass er in der geistigen Welt aufgeht und Teil der geistigen Welt wird. Und dass er sozusagen irgendwann aus dieser geistigen Welt heraus neu geschaffen wird, in gewisser Weise, also zumindest in den Kulturen, wo man Wiedergeburt in einer gewissen Weise gelehrt hat, hat man immer den Eindruck, es ist eigentlich so eine Schilderung, als würde man neu aus der geistigen Welt heraus geschaffen. Aber es ist nicht die Persönlichkeit eigentlich, die durchgeht. Und tatsächlich ist es auch so, dass die irdische Persönlichkeit dann oft ganz anders aussieht, nicht nur äußerlich, sondern auch in ihrem Empfinden, in ihrer ganzen Lebensweise ganz anders geartet ist. Und die Inkarnationen, die aufeinander folgen, sind durchaus sehr unähnlich einander. Also schon abgesehen davon, dass die Abwechslung zwischen männlicher und weiblicher Inkarnation ist, aber auch auch wenn man davon absieht, sind die Unterschiede ganz beträchtlich. Und man würde also den größten Fehler begehen, wenn man versucht, also jetzt, wenn man die Biografien einzelner Menschen studiert, sagt, aha, naja, da habe ich so etwas Ähnliches, das muss eine Wiederverkörperung von dem sein. Das ist oft das Allergefehlteste. Es gibt solche Bestrebungen, interessanterweise auch heute, also um auf die Art Karma-Forschung und Schicksalsforschung zu betreiben. Eben wenn man sagt, na gut, wir haben die geistige Einsicht, noch eine haben wir halt noch nicht. Also muss doch irgendeinen anderen Weg geben, wie man da drauf kommen kann. Irgendwie muss ich doch das kontrollieren können, auch was der Steiner gesagt hat. Und dann versucht man also jetzt in sehr ausgeklügelter Weise die Biografien zu studieren, historischer Persönlichkeiten, versucht gewisse Lebensmotive zu finden, die da drinnen sind und versucht es jetzt also irgendwie nach logischen Regeln abzuleiten. Das geht aber völlig daneben. Das geht völlig daneben. Ich meine, es passt dann immer zufällig, gerade bei den Sachen, die Steiner gegeben hat. Klar, das bringt man schon irgendwo so hin, unbewusst oder bewusst, dass das passt. Aber es fehlt, und zwar warum bringt man es hin? Weil immer Rudolf Steiner die entscheidenden Hinweise gegeben hat, wo die eigentlichen Zusammenhänge sind. Aber wo dieser geistige Hinweis fehlt, sieht man die Zusammenhänge nämlich überhaupt nicht. Die sind nämlich oft in ganz nebensächlich scheinenden Lebenserscheinungen verborgen und gar nicht so in den großen, wichtigen Dingen. Wenn einer dieses oder jenes philosophische Werk geschrieben hat, mag das überhaupt nichts bedeuten. Ja, dann mag er mit Problemen gerungen haben, die sicher dann eine Bedeutung für die nächste Inkarnation haben, aber in ganz anderer Weise. Sicher nicht, dass er dann wieder ein ähnliches Werk schreibt oder so etwas. Da würde man sich sehr täuschen. Also die aufeinanderfolgenden Persönlichkeiten, Persönlichkeit ist also die irdische Erscheinung der Individualität, kann man sagen. Die sind sehr unähnlich. Das wird sich aber in der Zukunft ändern. Wir gehen darauf hin, dass die aufeinanderfolgenden Inkarnationen einander ähnlicher werden. Und es ist auch heute so, dass bei hochentwickelten Menschen, also bei hohen Eingeweihten namentlich, die Inkarnationen, die aufeinanderfolgenden Inkarnationen einander sehr ähnlich sind. Einfach weil diese Menschen schon sehr stark bis in ihre physische Formgestalt hinein geistig individualisierend gewirkt haben und das dann durchgeht. Und da sind dann auch tatsächlich gewisse Persönlichkeitsstrukturen auch in der nächsten Inkarnation in ähnlicher Weise wieder vorhanden. In diese Zeit kommen wir aber als Menschheit allgemein hinein, dass das immer mehr der Fall ist. Und dass man jetzt immer mehr davon sprechen kann, auch von einer persönlichen Unsterblichkeit. Also dass das, was Persönlichkeit ist, was irdische Persönlichkeit ist, dass davon ein größerer Teil wirklich den Weg durch den Tod mitgeht und sich nicht einfach im geistigen Kosmos auflöst. Das haben erstmals sehr stark erlebt oder erkannt gerade diese Scholastiker. Und wesentliche Auseinandersetzungen in der scholastischen Zeit gingen eben um diese Frage der persönlichen Unsterblichkeit. Und sie kamen da gerade in große Auseinandersetzung mit den arabischen Denkern, die auch einen sehr hochentwickelten Intellekt hatten. Ja, man möchte fast sagen, nicht auch, sondern teilweise sogar noch stärker als die christlichen Denker. Im Christentum war gerade dieses intellektuelle Denken erst am Anfang. Das hängt damit zusammen, dass sich das Christentum eben ja ausgebreitet hat in den germanischen Völkern, die eigentlich noch eine sehr geringe intellektuelle Anlage hatten. Die Germanen waren eigentlich Barbaren durch und durch. Also das heißt, es waren kräftige Lackel, aber Intellektuelle waren es nicht gerade. Also wenn sie diskutiert haben, haben sie so sehr schlagkräftig diskutiert mit der Streitaxt oder mit so etwas, aber weniger intellektuell. Und eigentlich erst so zur Zeit der Scholastik beginnt es so stark, dass also jetzt auch diese physischen Leiber, die aus dieser germanischen Veranlagung herauskommen, aus der keltisch-germanischen Veranlagung herauskommen, dass die überhaupt fähig werden, diesen Intellekt zu fassen. Das hatten die arabischen Denker viel früher. Die hatten das viel früher. Nur hatte es einen anderen Charakter, als sie nämlich diesen starken Persönlichkeitsimpuls nicht drinnen haben, diesen starken individuellen Impuls nicht drinnen haben. Und die arabischen Denker empfinden alle, ja, der Intellekt ist etwas, was aus dem Kosmos kommt, was mir, wenn ich mich auf Erden verkörpere, sozusagen übergeben wird. Jetzt kann ich damit zwar umgehen während dieser Zeit, aber nach dem Tode wird das eigentlich vollkommen wieder dem Kosmos übergeben und geht ganz in dem Kosmos auf. Also gerade das, was wir uns durch den Intellekt erwerben, das geht ganz wieder im Kosmos auf. Und daher haben sie eigentlich die persönliche Unsterblichkeit geleugnet. Und darum gingen also ganz stark die Auseinandersetzungen etwa eines Thomas von Aquin mit diesen arabistischen Denkern und arabischen Denkern, die einen unheimlich scharfen Intellekt entwickelt haben, die ihn auch unheimlich eingesetzt haben zum Begreifen der äußeren Welt, die geradezu gesagt haben, ja, man muss also, wenn man hier auf Erden ist, diesen Intellekt ganz besonders auf die äußere Welt anwenden. Hier kann ich das und nur hier kann ich das. Aber dafür zum Ausgleich nach dem Tod übergebe ich das wieder dem Kosmos voll und ganz. Der Irrtum dieser arabischen Denker war nur, ja, wenn ich hier diesen Intellekt ganz mit dem Irdischen beschäftige, dann schnappt ihn sich Ahriman sehr stark. Es ist also erstens einmal gar nicht wahr, dass dieser Intellekt dann vollkommen wieder übergeben wird dem Kosmos, also dass er zu einem großen Teil dem Ahriman übergeben wird. Wahr ist aber, dass uns das dann an persönlicher Unsterblichkeit mangelt. Das ist in jedem Fall wahr. Das ist wahr gewesen, wie es in alter Zeit war, wo wirklich der Intellekt noch ganz dem Kosmos übergeben wird. Das ist wahr, wenn ich es dem Ahriman übergebe, in beiden Fällen verliere ich diese persönliche Unsterblichkeit oder entwickle sie nicht im geeigneten Maß. Die Scholastiker mit ihrem Denken, die es ganz persönlich ergreifen, dann wieder dem Kosmos übergeben, aber dem Kosmos übergeben eben jetzt ganz mit dem persönlich Errungenen, dann haben wir eine persönliche Unsterblichkeit. Etwas, was also wirklich in den nächsten Inkarnationen nachwirkt. Wo also dieses wirklich individuell Errungene weitergegeben wird. Der arabistische Intellekt hat nicht diese individuelle Note, das ist das Problem nämlich daran. Und er wird immer stärker eingespannt in dieses eigentlich völlig unindividuelle mechanistische Denken, wie es heute ist. Nicht nur das materialistisch-mechanistische Denken ist eigentlich was völlig Unindividuelles. Muss es bis zu einem gewissen Grad sein, weil die Logik ist was, was auch die äußere Logik ist, was die Maschine muss funktionieren, unabhängig davon, ob es der Herr Ingenieur A oder der Herr Ingenieur B denkt. Das muss eigentlich das Gleiche sein im Grunde. Da ist kein Raum für was Individuelles. Ich kann nicht sagen, ja, nach meiner Logik muss die Maschine so funktionieren. Die muss noch jeder Logik so funktioniert, der Logik jedes Menschen. Also da ist nicht der Raum gerade für das Individuelle drinnen. Im Geistigen ist aber der Raum für dieses Individuelle und vor allem die Notwendigkeit für den geistigen Beitrag jedes einzelnen Menschen. Und wenn wir das entwickeln, wenn wir in diesem intellektuellen das Geistige erfassen lernen von einer ganz bestimmten individuellen Seite her, dann arbeiten wir eben sehr stark auch an unserer Gehirnstruktur, dann arbeiten wir daran, dass unsere Gehirnstruktur ein individuelles Abbild des Kosmos wird. Ein Abbild des Kosmos, aber ein ganz individuelles. Das ist etwas Vergleichbares, aber doch anderes wie das Geburtshoroskop. Das Geburtshoroskop ist in gewissem Sinn auch ganz individuell. Denn es zeigt den Kosmos zu einer ganz bestimmten Zeit von einem ganz bestimmten Ort aus. Und wie es im Physischen eben schon so ist, selbst wenn zwei Babys nebeneinander geboren werden, so, so muss doch wenigstens ein paar Zentimeter Abstand dazwischen sein. Es kann nicht das, der eine Zwilling genau am selben Ort geboren werden wie der andere, das geht nicht. Das ist gerade das Wunder der physischen Welt, dass da Physisches nur nebeneinander und nicht ineinander sein kann. Daher ist im Moment der Geburt jeder Mensch ein einmaliges Abbild des Kosmos, das es sonst nirgends genauso auf der Welt geben kann. Bei Zwillingen ist es sehr ähnlich, aber trotzdem ist immer noch ein Unterschied da, ein kleiner Unterschied. Also da geht es wirklich bis in die Feinheiten hinein. So wird in der Zukunft, wenn wir dieses intellektuelle Denken spiritualisieren, sodass es also das Geistige erfassen kann und wir dadurch, aber durch das Denken am Gehirn arbeiten, es zu einem Abbild des Kosmos, aber zu einem ganz individuellen Abbild. Das hängt jetzt nicht ab von einem bestimmten Zeitpunkt oder von einem bestimmten Ort, an dem wir uns befinden, sondern es hängt ab von unserer individuellen Art, das Geistige intellektuell zu erfassen. Und dadurch arbeiten wir an unserem physischen Leib, dadurch arbeiten wir an unserem Auferstehungsleib, weil das ist jetzt das, was wir mitnehmen ins Geistige. Diese Formgestalt, natürlich nicht das Materielle, das bleibt zurück, aber die Formen, die wir dadurch entwickelt haben, die gehen ins Geistige hinauf. Das ist eigentlich die Auferstehungsgestalt. Da beginnt sie. Damit ist die Auferstehung noch lange nicht beendet, aber damit beginnt sie. Also Auferstehung im Geistigen durch das Denken. Das war die Aufgabe der Anthroposophie. Vor allem bis jetzt in unsere Tage hinein wird es natürlich weiter auch bleiben. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber, dass jetzt ab der Jahrtausendwende, der vergangenen Jahrtausendwende, dazukommen muss in erneuerter Form, wir haben schon öfter darüber gesprochen, eben dieses platonische Denken, das jetzt nicht bloß sich darauf beschränkt, am physischen Gehirn zu arbeiten, sondern das lernt auf neue Art wieder mit dem Äthergehirn zu arbeiten. Und zwar so zu arbeiten, dass das Äthergehirn beginnt wieder ein bisschen hinauszuragen über das physische Gehirn und gerade dadurch seine Fühler steckt in die umgebende ätherische Welt und also beginnt wahrzunehmen. Und das platonische Denken, das neue platonische Denken, das alte in gewisser Weise auch bestand darin, dass eben eigentlich sozusagen das Äthergehirn so Tastfinger hinaussteckt in die ätherische Welt und sie beginnt zu ertasten. Noch nicht zu schauen, zu sehen, aber sozusagen zu ertasten einmal. Gedankenformen zu spüren, die da draußen sind. Das muss dazukommen. Aber das werden wir uns das nächste Mal noch ein bisschen näher anschauen und vor allem auch zu all dem, was wir heute gesagt haben, den kosmischen Aspekt insofern betrachten, welche kosmischen geistigen Wesenheiten da mit eine Rolle spielen und was die während dieser ganzen Entwicklung erleben und durchmachen. Denn während wir Menschen jetzt diese Entwicklung etwa seit dem 8., 9. Jahrhundert, eben über die scholastische Zeit in die Neuzeit hinein bis heute durchgemacht haben, während der Zeit haben gerade die über uns stehenden geistigen Wesenheiten auch eine sehr starke Entwicklung und Veränderung durchgemacht, die mit unserer in Zusammenhang steht. Das werden wir uns dann das nächste Mal anschauen. Danke.